Genau, ich bin Anna, ich schreibe bei Netzpolitik und habe, während mein Kollege André im Urlaub war, die Urlaubsvertretung für den NSA-Untersuchungsausschuss gemacht. Das heißt, ich bin in die Sitzungen gegangen und habe da die Live-Protokolle mitgeschrieben. Und bevor ich anfange, wollte ich erst mal wissen, wer von euch hat denn den Talk auf dem Kongress gesehen?
Welche meinst du?
Den Talk zum NSA-Untersuchungsausschuss. Gut, das sind weniger als ich dachte. Das heißt, ich erzähle wahrscheinlich doch noch so ein bisschen mehr drumherum, weil ich hatte so ein bisschen Angst, dass alle den schon gesehen haben und alle sich dann furchtbar langweilen. Aber dann sagt einfach Bescheid, falls ihr irgendwas nicht versteht oder irgendwo ein Anschluss fehlt, dann kann ich da noch mal so ein bisschen nachhaken. War jemand von euch schon mal in dem Ausschuss zu Besuch? Okay. Genau, worum geht es? Es geht um den Ausschuss, der aufklären soll, alles rund um NSA-Spionage in Deutschland. Und das war auch am Anfang ziemlich der Fokus, nämlich was macht die NSA in Deutschland? Und der Ausschuss wurde 2014 im April eingesetzt. Das heißt, wir sind jetzt bei 2 Jahren Laufzeit des Ausschusses. Und im Laufe des, sage ich mal, Untersuchens und Ermittelns hat sich herausgestellt, dass es eigentlich nicht mehr so sehr nur um was macht die böse NSA in Deutschland geht, sondern was machen unsere deutschen Dienste eigentlich damit. Das ist viel größer geworden, als man am Anfang vermutet hätte. Am Anfang dachte man, wir gucken, wie die Five Eyes, das heißt die Geheimdienste von den USA, von Großbritannien, Neuseeland, Australien und Kanada in Deutschland spionieren. Aber dann ist eben diese Beteiligung von deutschen Stellen, das Mitwissen von deutschen Stellen sehr stark in den Fokus geraten. Ein anderer Punkt, der auch noch im Untersuchungsauftrag steht, das heißt in diesem Dokument, das sich der Ausschuss quasi zur Einsetzung gegeben hat, um festzulegen, was überhaupt untersucht werden soll, ist die Beteiligung Deutschlands beim Geheimen Krieg, das heißt dem Krieg, den die Amerikaner mit Drohnenangriffen führen, und eben da festzustellen, gibt es da eine Mitschuld Deutschlands, was tun deutsche Dienste, um das eben zu ermöglichen, wie sieht zum Beispiel die Rolle von Rammstein dabei aus. Und zuletzt natürlich soll der Ausschuss nicht nur untersuchen, sondern auch praktische Vorschläge entwerfen, wie in Zukunft Geheimdienste, ja, wie kann man das nennen, verfassungskonformer agieren können oder besser kontrolliert werden können. Und das ist das, was im Endeffekt das Ergebnis dieses Ausschusses sein soll, zumindest würden wir uns das wünschen. Und das, was wahrscheinlich am Ende dieses Ausschusses, der automatisch endet, wenn auch die Legislaturperiode nächstes Jahr endet, herauskommen soll. Der Ausschuss besteht aus 8 Hauptmitgliedern und ihren 8 Stellvertretern. Die Mitglieder sind nach der Stärke von den Fraktionen zusammengesetzt. Das heißt, wir haben 4 und 4 Mitglieder von der CDU, 2 und 2 Vertreter von der SPD und jeweils eine Person und einen Vertreter von den Linken und den Grünen. Die sehen wir jetzt da nicht, weil die da außerhalb des Bildes sitzen. Wir sehen aber zum Beispiel den Zeugen, das ist in dem Fall der Herr Graulich, und in den hinteren Reihen sitzen noch ein paar mehr Menschen. Das ist ganz spannend, weil da sitzen diverse Vertreter vom Bundeskanzleramt, von den Ministerien, aber auch von Landesverfassungsschutzämtern, vom BND, von der Bundeswehr, vom Auswärtigen Amt. Und immer wieder verschiedene Leute. Manche Leute sitzen da öfter, auf die komme ich dann später auch noch zu sprechen. Der Ausschuss tagt in der Regel donnerstags in den Sitzungswochen. Das sind die, die hier pink markiert sind. Und das heißt, wir hatten bisher, wenn ich das richtig gezählt habe, 47 öffentliche Sitzungen. Das heißt, zusätzlich zu den öffentlichen Sitzungen, die stattfinden, zu denen Besucher zugelassen sind, gibt es dann an den Tagen meistens noch nicht öffentliche oder auch geheime Sitzungen, die dann eben, in denen es um Dinge geht, die öffentlich nicht besprochen werden dürfen, weil sie zum Beispiel als geheim oder vertraulich eingestuft sind. Die Sitzungen sind manchmal ziemlicher Wahnsinn, weil sie bis um Mitternacht gehen. Um Mitternacht muss leider Schluss sein, weil dann die Stenografengewerkschaft sagt, dass die Feierabend machen müssen. Das heißt, es können dann keine Mitschriften des Ausschusses angefertigt werden. Das heißt, es ist immer so, sage ich mal, der letzte Strohhalm, dass man sich dann denkt, wir sitzen da jetzt seit 13 Stunden, so langsam kann sich niemand mehr konzentrieren. Und die Stenografen führen dann immer dazu, dass es dann doch irgendwann Schluss ist. Wir sind jetzt mittlerweile bei 2/3. Ich habe mal nachgezählt, ungefähr 25 Sitzungen wird es noch geben bis zum Ende. Es können auch Sondersitzungen einberufen werden. Das heißt, manchmal kam es auch schon vor, dass Mittwoch, Donnerstag und Freitags eine Sitzung war, eine Sitzungswoche, aber das ist eher selten, weil sicher die ganzen Abgeordneten und auch die anderen Leute haben ja auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Das mit den öffentlichen Sitzungen ist schön, dass man sich das überhaupt anschauen darf. Es gibt jedoch ein großes Problem, nämlich es dürfen die Protokolle der Sitzung nicht veröffentlicht werden. Das heißt, die Bundestagsstenografen sitzen zwar da und tippen fleißig mit und fertigen diese Protokolle an, die die Abgeordneten auch bekommen, aber selbst eben diese Teilprotokolle aus den theoretisch öffentlichen Sitzungen werden nicht veröffentlicht. Und wir haben uns halt am Anfang gefragt, so was soll denn das? So warum macht ihr das? Und dann haben wir halt angefangen, selber Protokolle zu schreiben. Sicherlich nicht stenografisch Wort für Wort, sondern das, was wir eben mitbekommen, in Stichwort setzen. Das ist halt nicht immer so super schön zu lesen. Aber dann wurde eben gesagt, ja, wir veröffentlichen diese Protokolle nicht, weil dadurch können ja die Zeugen beeinflusst werden. Wenn zum Beispiel jetzt der Abteilungsleiter vom BND da sitzt und hat halt vorher schon gelesen, was sein Gruppenleiter oder sein Referatsleiter in der Sitzung vorher erzählt hat, dann kann er natürlich seine Aussage dahingehend anpassen und könnte quasi sagen, na gut, damit das plausibel wird, erzähle ich das und das. Und das ist so der offizielle Grund, warum man sagt, man gibt diese Protokolle nicht raus an die Öffentlichkeit. Im Endeffekt ist es aber totaler Schwachsinn, weil zumindest alle BND-Zeugen vom selben Anwalt betreut werden, der jetzt irgendwie sicherlich nicht den Zeugen komplett vorenthält, was die Leute vor ihm gesagt haben. Und was ich darin auch problematisch finde, es wurde ein einziges Protokoll veröffentlicht mittlerweile. Und das war ein Protokoll von einem Zeugen, der unter Identitätsschutz steht und dementsprechend der Öffentlichkeit nicht gezeigt werden durfte, obwohl die Öffentlichkeit theoretisch hätte hören dürfen, was er gesagt hat. Also hören wahrscheinlich auch nicht wegen seiner Stimme, aber der Inhalt seiner Aussage wäre öffentlich gewesen und da hat man sich dann so ein bisschen darauf eingelassen und hat gesagt, wir veröffentlichen dieses Protokoll und da wurden im Nachhinein Dinge geschwärzt. Das heißt, es war mir vorher gar nicht so klar, dass das im Endeffekt auch ein Problem sein könnte. Und ich gehe mal davon aus, am Ende des Ausschusses sollen alle öffentlichen Protokolle auf der Bundestagsseite verfügbar sein und dann werden wir halt sehen, wie viel da im Nachhinein geschwärzt wird. Weil es halt schon immer wieder dazu kommt, dass Zeugen sich ein bisschen versprechen. Wir hatten zum Beispiel einmal den Fall von dem Herrn DB, der plötzlich anfing, sich in der Sitzung mit seinem echten Namen anzureden, als er dann meinte so, ach, Herr Birke, was machst du denn heute wieder für einen Quatsch? Und das sind halt so Sachen, die natürlich wahrscheinlich in den Protokollen, die am Ende rausgegeben werden, eben nicht mehr zu finden sein werden. Genau. Wir zählen immer mal wieder zusammen, wie viele Zeichen wir da mittlerweile geschrieben haben. Wir sind jetzt bei über 4 Millionen. Das ist aber im Endeffekt gar nicht so viel, weil die gleiche, sage ich mal, harte Arbeit machen im Endeffekt die Leute, die im Ausschuss sitzen und deren Mitarbeiter. Das heißt, die Abgeordneten machen nicht die ganze Arbeit alleine. Die haben jeweils, sage ich mal, einen gewissen Pool von Mitarbeitern und die haben mittlerweile über 1 Million Blatt Papier dazu bekommen, über 1 Million Blatt Akten und das ist nur das, was sie auf Papier bekommen haben und nicht das, was sie elektronisch bekommen haben. Das heißt, es ist so geregelt, dass alle Dokumente, die bis zum Geheimhaltungsgrad nur für den Dienstgebrauch sind, sind elektronisch verfügbar. Und alles, was vertraulich, geheim oder streng geheim ist, darf es nur auf Papier geben. Und von diesen ganzen Ordnern gibt es über 500 eingestufte Ordner. Und zu diesen Ordnern ist es halt auch so, dass man sich vorstellen muss, wenn man damit arbeiten will, man kann da nicht einfach Steuerung F drücken und irgendwas suchen. Man kann die auch nicht einscannen, das geht alles nicht. Da sind vorne, zumindest wurde uns das so erzählt, Inhaltsverzeichnisse, mit denen sie arbeiten können, aber vielmehr eben nicht. Das heißt, kein Stichwortverzeichnis, kein gar nichts. Und das ist einfach eine krasse Arbeit, sich dann irgendwie durch so einen Aktenschrank zu wühlen. Und das ist im Endeffekt noch nicht alles. Ein Großteil der Akten, die dann eben einer höheren Geheimhaltungsstufe unterliegen, die gibt es dann nur in Aktensafes, da kann man auch nicht immer hingehen. Ein Teil der Akten liegt in der Geheimschutzstelle, das heißt, da muss dann zu quasi so normalen Öffnungszeiten hingegangen werden. Zu normalen Öffnungszeiten, wo die Leute auch ganz viele andere Sachen zu tun haben. Die Mitarbeiter, die das überhaupt sehen dürfen, brauchen eine Geheimschutzüberprüfung, also eine Sicherheitsüberprüfung. Die haben auch nicht alle Mitarbeiter in der notwendigen Stufe, wenn man für die ganz geheimen Akten dann nochmal eine besondere Überprüfung braucht. Und teilweise ist es auch anscheinend so, dass mitten in den Aktenseiten rausgenommen sind, wo dann steht, jetzt dieser Absatz ist aber jetzt streng geheim, deshalb läufst du für diesen Absatz jetzt in die Geheimschutzstelle, darfst dir kein Notizmaterial mitnehmen, musst dir das merken, läufst wieder zurück und versuchst dann irgendwie einen Zusammenhang aus diesen Akten zu finden. Das heißt, man muss sich einfach vorstellen, das ist eine krasse Arbeit und ich finde, Leute machen diese Arbeit teilweise extrem gut, aber das erschwert natürlich das Ganze, weil eben versucht wird, so viel wie möglich geheim zu halten. Und das ist noch nicht alles, nämlich selbst, andere Richtung, Die Ausschussmitglieder erfahren nicht alles. Vieles aus den Akten fehlt. Da wird dann immer gesagt, ja, da hatten wir jetzt so ein kleines organisatorisches Versagen, das reichen wir nach. Wenn dann doch mal irgendwie rauskommt, dass zum Beispiel Zeugen ganz andere Akten zur Verfügung hatten, um sich auf Sitzungen vorzubereiten, von denen die Ausschussmitglieder noch gar nichts wussten. Oder es sind Teile aus den Akten komplett rausgenommen und man kann natürlich nicht nachweisen, dass diese Teile für den Ausschuss relevant sind, wenn man eben gar nicht weiß, was drinsteht, wenn man das nicht aus Versehen eben rausbekommt. Ein anderes Problem für den Ausschuss sind die Leute in den Hinterbänken, von denen ich kurz erzählt hatte. Das ist der Herr Philipp Wolf vom Bundeskanzleramt. Der Herr Wolf war, so die Vermutung oder die relativ sicheren Vermutungen, früher mal beim BND und hat sich da um Sachen gekümmert, ist jetzt eben genau in der Fach- und Dienstaufsicht für diese Behörde und hat dann eventuell einen kleinen Interessenskonflikt und ist eben so ein bisschen dafür da, zu sorgen, dass die Zeugen vom BND nicht zu viel sagen. Das heißt, das kann dann eben mal passieren, wenn ein Zeuge zu freimütig erzählt, dass dann der Herr Wolf dazwischen geht oder auch andere Leute von den Hinterbänken und sagt, das dürfen Sie jetzt aber nicht öffentlich sagen oder das gehört nicht zum Untersuchungsgegenstand oder aber auch, das ist nicht von der Aussagegenehmigung gedeckt. Das sind alles Dinge, die die Aufklärung extrem erschweren, weil dann im Regelfall einfach eine extrem langwierige und ziellose Diskussion startet, ob das jetzt zum Untersuchungsgegenstand gehört, aber wie soll man das rausfinden, wenn man gar nicht weiß, was die Person gesagt hätte. Das heißt, es ist einfach ein ziemlich teilweise absurdes Szenen und auch sich irgendwie klarzumachen, dass der BND-Präsident Schindler von dem Herrn Wolf vom Bundeskanzleramt den Mund verboten bekommt oder in einer Sitzung eben von ihm gesagt bekommen hat, dass das jetzt nicht von der Aussagegenehmigung gedeckt ist und dass er jetzt bitte den Mund halten soll, ist halt irgendwie eine ziemlich krasse Geschichte, weil man einfach merkt, so eigentlich würden wir traditionellerweise erwarten, der BND versucht die Aufklärung zu verhindern, aber das ist eben nicht das Einzige, sondern auch das Kanzleramt steckt da relativ mit drin und in den letzten paar Sitzungen, wo wir vermehrt Zeugen vom Auswärtigen Amt haben, sind dann eben auch die entsprechenden Hinterbänkler für die Stellen gut dabei, alles zu verhindern. Weiteres Problem sind Gedächtnislücken. Haben Zeugen ganz viele, das heißt, Zeugen können sich teilweise an nichts mehr erinnern und sagen dann immer, naja, das müssen sie doch wissen, das ist jetzt schon 5 Jahre her. Und dann geht es dann halt um so wichtige Sachen, wie da wurde entdeckt, dass gegen europäische Politiker spioniert wurden, dann sagen sie, na, kann ich mich nicht erinnern. Oder gerade in der Selektorenaffäre, als dann klar wurde, dass 2005 oder 2006 Selektoren zu den Firmen EADS und Eurocopter gefunden wurden, war dann eben auch die Aussage, naja, da war schon irgendwas, aber welche das genau waren, da kann ich mich nicht dran erinnern. Und eben die Berufung darauf, dass man sich vielleicht auch an so einzigartige oder hoffentlich einzigartige Missstände in seiner Amtslaufzeit erinnern müsse, bringt dann meistens nicht viel und man kann den Leuten eben schlecht nachweisen, dass sie lügen oder dass sie nicht die Wahrheit sagen, obwohl sie dazu theoretisch wie vor Gericht verpflichtet wären. Ein anderes Problem, ich rede jetzt ganz viel über Probleme, über Erkenntnisse rede ich später. Ein anderes Problem ist die Zusammensetzung im Ausschuss, die eben nach der Stärke der politischen Fraktionen ist. Das bedingt nämlich nicht nur die Anzahl der Mitglieder im Ausschuss, sondern eben auch die Redezeit, die die Mitglieder haben. Und da sehen wir, dass es die Berliner Runde von 1 Stunde Ausschusszeit haben die Unionskandidaten 27 Minuten, um die Zeugen zu befragen, die SPD 17 Minuten und Linke und Grüne jeweils 8 Minuten. Das ist ein ziemliches Problem, denn theoretisch ist es zwar so, dass man unendlich viele von diesen Runden machen kann. Das heißt, es gibt so bei pro Zeugenbefragung, sage ich mal, so 3 bis 6 Fragerunden, wo eben diese Berliner Stunde immer wieder durchgeht. Aber gerade bei Zeugen, die zum Beispiel krank sind und nur 1 Stunde befragt werden dürfen, kann man sich dann teilweise daran aufhalten, sich 1 Stunde lang Fragen von bestimmten Unionsabgeordneten anzuhören, die einem, ja, die dann quasi dem BND-Zeugen suggestiv in den Mund liegen, dass doch alles ganz schön doll in Ordnung sei und kann sich dann eben vielleicht die restliche Zeit, wenn man Glück hat, wirklich mit Aufklärung beschäftigen. Anderes Problem ist auch, dass die Fraktionen natürlich nach ihrer Stärke Zeugen einladen und dass wir gerade in den letzten Sitzungen ganz viele Zeugen aus dem Auswärtigen Amt hatten und aus dem Verteidigungsministerium, die klassische, sag ich mal so, Amtsschimmel waren, mit den eigentlichen Vorgängen nicht wirklich befasst waren und dass man natürlich solche Zeugen auch großartig einladen kann, um einfach Zeit rumzukriegen, um Zeit zu überspielen, Zeit, in der wirklich keine sinnvollen Erkenntnisse dabei rauskommen und dass darüber dann auch teilweise ein Streit entbrennt, von dem die Öffentlichkeit nicht besonders viel mitbekommt, weil eben diese Verhandlungen und diese ganzen, sag ich mal, Geschäftsordnungsthemen in den Sitzungen der Obleuten, das heißt quasi so die ersten Vertreter der jeweiligen Fraktionen in den Ausschüssen besprochen werden. Ein anderes Problem ist einfach irgendwie die Komplexität der Themen. Das war irgendwie mal eine Skizze, die ich für mich selber gemacht hatte, um zu überblicken, wie das mit der Selektorenaffäre war. Mit der Selektorenaffäre war das ja so, dass herausgefunden wurde, dass der BND für die NSA Spionage betreibt und Kommunikationsverkehre filtert, und zwar zu Zielen, die eindeutig gegen deutsche und europäische Interessen verstoßen würden. 2005 war das der Fund von EADS und Eurocopter. Später gab es dann wohl noch Funde von europäischen Staatsoberhäuptern, Politikern, internationalen Organisationen und so weiter und so fort. Und da irgendwie einen Überblick zu bekommen, wer hat jetzt wann was falsch gemacht, wer hat jetzt wann wem was erzählt, und das auch noch quasi mehr oder weniger nur anhand der Aussagen in dem Ausschuss, weil natürlich auch die Öffentlichkeit die Dokumente, die der Ausschuss zur Verfügung hat, nicht selber hat. Das heißt, wir müssen irgendwie abwägen, was an diesen Aussagen stimmt, was ist der Wahrheitsgehalt, wo erzählt jemand einfach Mist und wo werden Sachen irgendwie überdeckt. Das ist einfach extrem komplex und kompliziert. Genau. Und jetzt so ein bisschen zu den Erkenntnissen, was bisher geschah. Ich dachte, ich halte das relativ kurz und gehe so ein bisschen mehr auf die eher aktuellen Sachen ein. Eine der Sachen, die durch den Ausschuss ans Licht kam, war, dass der BND am DZIX, das heißt, dass dieser riesige Internetknoten in Frankfurt am Main, seit 2009 Verkehre mitschnorchelt, das heißt, die ganzen Internetverkehre abschnorchelt und an die NSA weiterleitet. Momentan hat dieser Internetknoten, ich habe gestern noch mal geschaut, einen Durchsatz von 4,5 Terabit die Sekunde. Das heißt, es ist eine enorme Menge Daten, die da einfach ausgeleitet wird. Eine andere Operation, die im April des letzten Jahres für extrem viel Aufsehen gesorgt hat und auch dafür gesorgt hat, dass eine der Sitzungen abgebrochen wurde, weil der Spiegel quasi während der Sitzung freundlicherweise genau mit diesen Dokumenten plötzlich rauskam, war die Operation Iconal. Das war eine Operation, bei der von der Telekom aus Verkehre an die Amerikaner ausgeleitet wurden. Das lief von 2003 bis 2007. Damals, ein Teil des Skandals ist sicherlich, dass das Kanzleramt der Telekom dafür eine Art Freibrief gestellt hat, weil die Telekom erstmal gesagt hat, so, irgendwie erscheint uns das nicht so richtig rechtmäßig, das alles irgendwie auszuleiten, so wirklich alles, weil eigentlich, sage ich mal, so anlasslos jegliche Kommunikationsverkehre ausleiten, ist eigentlich nicht so nett. Und dann hat halt das Kanzleramt der Telekom einen relativ kurzen, so wie das im Ausschuss irgendwie zum Ausdruck kam, formlosen Brief geschrieben, so ist alles in Ordnung, macht das mal, ohne großartige juristische Begründungen oder Rechtfertigung. Dann gibt es noch so Operationen wie die Operation Klotaik, deren Namen man nicht aussprechen darf. Das heißt, das ist auch mal eine ganz absurde Situation, wenn man dann im Ausschuss sitzt. Und die Unions- und die SPD-Fraktion sagt dann immer nur GLO, weil man den ganzen Namen nicht sagen darf, weil der geheim ist. Das ist auch so. Genau. Das ist irgendwie auch eine Sache, die früher mal lief. Da wurden Telefon- und Faxverkehre zu einem Anbieter in Hilden ausgeleitet. Das war ein MCI WorldCom, hat eine amerikanische Tochterfirma, Mutterfirma. Die deutsche ist die Tochterfirma. Und da wurden Verkehre ausgeleitet, und zwar wahrscheinlich, wir wissen es nicht, nicht an die NSA, sondern direkt an die CIA. Und da hängt nicht nur der BND mit drin, da hängt auch das Bundesamt für Verfassungsschutz mit drin. Aber das Problem ist eben, dass das so geheim ist, dass niemand was davon gewusst haben will, dass es keine richtigen Dokumente dazu gibt, dass das Kanzleramt behauptet, davon nichts gewusst zu haben. Es dann aber wiederum auch Äußerungen gibt, die sagen, ja, das Kanzleramt war eingeweiht und hat das abgesegnet. Aber dadurch, dass sowohl die Dokumente nicht vollständig zur Verfügung stehen, als auch, dass die Abgeordneten über das, was sie wissen, von den geheimen Sachen nicht reden dürfen, als auch, dass die Zeugen in den öffentlichen Sitzungen komplett mauern bei diesem Thema, wissen wir darüber fast gar nichts, außer dass da irgendwas passiert ist, was nicht so in Ordnung war. Über den Geheimen Krieg habe ich schon ein bisschen geredet. Eine der, meiner Meinung nach, ja, tragischsten Erkenntnisse aus dem Ausschuss, was wir vorher nicht wussten, ist, dass der BND Asylbewerber befragt hat. Das wissen wir. Das gab früher mal die Hauptstelle für Befragungswesen, die mittlerweile aufgelöst wurde. Das war eine Tarnbehörde des BND, die eben Befragungen gemacht hat, um offiziell Informationen zu den Situationen in den Herkunftsländern und über eventuelle Schleuser und Schlepperrouten und so weiter zu bekommen. Was wir nicht wussten, was wir durch den Ausschuss erfahren haben, war, dass teilweise nicht der BND diese Befragungen gemacht hat, sondern dass dann direkt Mitarbeiter des amerikanischen Militärgeheimdienstes waren, die teilweise auch ohne Aufsicht des BND dann eben diese Asylbewerber befragt haben. Und da war eben eine der großen zentralen Fragen, ob diese Daten dafür genutzt wurden, um Drohnenschläge durchzuführen. Das heißt, wenn zum Beispiel die Befragten gefragt wurden, wo befindet sich dies und jenes und was zum Beispiel ist jetzt die Handynummer von einer gesuchten Person oder einer terrorismusverdächtigen Person, und dass dann von deutscher Seite gesagt wurde, nee, das können die gar nicht benutzt haben, sowas haben wir ja gar nicht gefragt. Und dann kam raus, da saßen amerikanische Befrager drin, die haben teilweise ohne Aufsicht des BND gefragt, das heißt, man wusste gar nicht, was die gesagt haben. Teilweise saß der BND aber auch daneben und dann gab es diese großartige Rechtfertigung, naja, wir brauchten die Hilfe der Amerikaner, weil die konnten die Sprachen sprechen, die konnten wir ja gar nicht sprechen. Aber die haben uns ja die Übersetzungen gegeben und das ist halt so eine Sache, wo man sich denkt, okay, ist vielleicht auch ganz ja, gar nicht so in Ordnung. Die HBW wurde dann aufgelöst, ich weiß gar nicht mehr das Datum, vor ein paar Jahren, ich glaube 2013 oder so. Aber die Befragungen von Asylbewerbern gehen weiter. Wir wissen da momentan nur wenig drüber, in welcher Form das passiert und unter welchem Namen. Dann gab es so schöne Theorien wie die Funktionsträger und die Weltraumtheorie, über die Maha wahrscheinlich noch ein bisschen was mehr erzählt, die uns ein bisschen über das Rechtsverständnis des BND erzählen. Nämlich, wenn der BND ein rechtliches Problem hat, dann versucht der BND, Dinge nicht richtig zu machen, sondern er denkt sich eine lustige rechtliche Theorie dazu aus, wie das dann doch passen könnte. Zum Beispiel, wenn wir uns nicht an deutsche Gesetze halten wollen, dann sagen wir einfach, dass das, was wir machen, nicht in Deutschland ist. Und wenn wir Satellitenaufklärung machen, dann ist das ja praktisch, weil die Satelliten sind ja im Weltall und das Weltall ist ja nicht in Deutschland und deshalb gelten da keine deutschen Gesetze. Das ist so eine der Sachen, wo man merkt, wie extrem so die Rechtsverdrehung passiert. Mittlerweile wissen wir über die Weltraumtheorie zum Beispiel auch noch ein bisschen mehr, dass sie erst erfunden wurde, kann man eigentlich sagen, nachdem eben diese ganzen rechtlichen Probleme zur Sprache kamen und nachdem eben öffentlich wurde nach den ersten Snowden-Enthüllungen, dass der BND da auch einiges tut, was nicht unbedingt rechtens ist, ist dann die Panik ausgebrochen. Man hat sich dann Wochenende lang zusammengesetzt und sich diese Theorie ausgedacht. Teilweise gegen Einwände von Datenschutzbeauftragten des BND, gegen Einwände von Menschen aus dem Bundeskanzleramt, aber da wurde dann einfach von höherer Ebene überschrieben und gesagt, okay, wir vertreten das jetzt und dann gucken wir mal, wie wir damit durchkommen. Genau, diese Selektorenaffäre steckt ja auch so ein bisschen in Alkohol mit drin, eben dass mit Selektoren für die Amerikaner nach Zielen gesucht wurden, die eben deutschen und europäischen Interessen widersprechen. Später kam dann auch noch raus, dass der BND das teilweise nicht nur für die Amerikaner macht, sondern auch aus eigenem Interesse. Darüber dürfen wir im Ausschuss noch nichts erfahren. Warum das so ist, erzähle ich später noch ein bisschen. Und ein Thema, das neu aufkam, über das ich jetzt noch ein bisschen erzählen will, weil das einfach auch in dem Vortrag auf dem Kongress noch nicht vorkam, weil es relativ frisch ist, ist X-Keyscore. Und X-Keyscore ist eine, ja, was ist es überhaupt? Spiegel beschrieb das damals als das Super-Google der Five-Eyes-Geheimdienste. Das heißt, es ist ein Instrument, das die NSA und ihre Verbündeten eben dazu nutzen, diese riesigen Datenberge, die sie erheben, die sie von den Glasfasern abzapfen, die sie sonst woher kriegen, durchsuchbar zu machen. Das heißt, die kann verschiedene Datentypen, verschiedene Protokolle, die kann Dinge entschlüsseln und hat eben laut Medienberichten eine Suchmaske, die sich irgendwie so ein bisschen Google-ähnlich bedienen lässt. Und X-Keyscore ist auf der Welt verteilt. Das heißt, das ist eine von den Folien aus den Snowden-Dokumenten, die sagt, es gibt über 700 Server auf der ganzen Welt. Also das heißt, man sieht diese roten Punkte auch relativ deutlich viel in Europa und eben auch in Deutschland, die miteinander verbunden sind und die eben so einen Spionageverbund bilden und auf die die NSA und ihre Partner zugreifen können. Das heißt, es wäre dann eben so, dass wenn Daten dort eingespeist werden, dass dann nicht nur die NSA darauf Zugriff hat, sondern dass auch eben zum Beispiel, wenn der BND dabei ist, auch der BND diese Daten durchsuchen kann. Was wir auch noch über X-Keyscore erfahren haben, ist, dass X-Keyscore anscheinend irgendwie ganz normal über eine MySQL-Datenbank läuft und anscheinend auch ziemlich viele Fehler hat. Da wurden irgendwie Dokumente veröffentlicht, wo klar wurde, eigentlich ist das kein so, sag ich mal, ja, ich würde sagen, es ist nicht unbedingt Rocket Science, das kam so ein bisschen aus diesen Dokumenten hervor. Und die NSA hat massiv versucht, das ihren Partnern aufzudrücken. Das heißt, es gibt eine große Frage. Wir wissen, dass der BND X-Keyscore hat und auch X-Keyscore benutzt. Wir wissen aber auch, dass das BfV, das heißt das Bundesamt für Verfassungsschutz, Zugriff auf dieses Tool hat. Und zwar nicht unbedingt aus eigenem Antrieb, sondern weil irgendwann die NSA zum Bundesamt für Verfassungsschutz gekommen ist und gesagt hat, so hier, wir wollen euch das schenken. Und das Problem ist, eigentlich darf die NSA gar nicht mit dem BfV reden, weil das BfV ist ein Inlandsgeheimdienst, die NSA ist irgendwie mehr so ein Auslandsgeheimdienst. Deshalb haben sie das Ganze über den BND gemacht, der das Ganze schon hatte. Und im BfV hat man das Ganze Poseidon genannt. Und das ist eine ganz interessante Sache, denn das BfV hat eine bisherige Anlage zur Telekommunikationsüberwachung, die Perseus heißt. Und ich habe mir dann mal so angeguckt, was sind eigentlich Poseidon und was ist irgendwie Perseus. Und Perseus war irgendwie ein, ich bin eigentlich nicht so bewandert in dieser ganzen griechischen Mythologie, aber Perseus war ein Sohn des Zeus, der wurde irgendwann im Meer ausgesetzt, weil irgendein König ein Problem mit ihm hatte. Und dann drohte er zu ertrinken und dann kam Poseidon und hat ihn gerettet. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Bild. Da Perseus beim BfV immer noch im Betrieb ist, das ist quasi die Anlage, die auch handelt, dass Daten bei Überwachungsanfragen an Einzelpersonen von den Telekommunikationsanbietern an den Verfassungsschutz übermittelt werden. Und dann kommt eben Poseidon und rettet den Verfassungsschutz aus diesem Datenmeer und macht quasi diese Daten für den Verfassungsschutz durchsuchbar und zugänglich, weil der Verfassungsschutz nach eigenen Aussagen eben Probleme hat, vor allem mit moderner Kommunikation, was eben über normale E-Mails oder Telefongespräche hinausgeht. Die Zeugen in dem Ausschuss haben öfter so Sachen wie WhatsApp und andere Messenger erwähnt. Das heißt, es gibt einfach eine Vielzahl von Protokollen. Es gibt immer mehr Kommunikationsprotokolle und diese Anlage muss diese Protokolle alle lernen. Das kann die alte Anlage vom Verfassungsschutz nicht. Und deshalb hat man dieses Geschenk erstmal angenommen. Jetzt haben wir aber ein Problem, nämlich der Verfassungsschutz ist ja nicht unbedingt dafür bekannt, dass er sich immer an das hält, was er darf. Aber hier wäre der Fall nochmal meiner Meinung nach ziemlich drastisch, weil der Verfassungsschutz keine Massenüberwachung machen darf. Der BND darf das in gewisser Weise, darf auch nicht alles, was er gerade tut. Aber der Verfassungsschutz darf eigentlich nur individuelle Überwachungen machen. Das heißt, wir brauchen eine verdächtige Person aus einem bestimmten Straftatenkatalog. Dann geht der Verfassungsschutz zu seinen Beauftragten und sagt, hier, die würden wir irgendwie gerne überprüfen lassen. Dann geht das Ganze an die G10-Kommission, die muss das genehmigen. Und dann darf quasi die Kommunikation dieser Person überwacht werden. Aber warum brauchen wir jetzt so ein riesiges Programm, das in einem weltweiten Serververbund läuft, wo eindeutig irgendwie Massendaten reinlaufen? Wie kommt das dann mit dem zusammen, was eigentlich der Verfassungsschutz tun darf? Und wie kommt das vor allem damit zusammen, was die NSA in den Überlassungsvertrag von X-Keyscore reingeschrieben hat? Nämlich, dass das BfV ja, to the maximum extent possible share all data relevant to the NSA's mission. Das heißt, eigentlich steht in diesem Vertrag, der durch Zeit Online an die Öffentlichkeit gekommen ist, drin, alles, was ihr irgendwie da durchjagt, kriegt auch die NSA. Und das ist einfach unglaublich rechtswidrig, weil das BfV natürlich primär mit G10-geschützter Kommunikation umgeht. Das heißt, Kommunikation, die durch Artikel 10 des Grundgesetzes geschützt ist, eben das Post- und Fernmeldegeheimnis, das eben die sogenannten Grundrechtsträger betrifft, ob das jetzt Deutsche sind oder ob das alle Menschen auf der Welt sind, darüber streiten sich die Fraktionen. Aber auf jeden Fall klingt das alles furchtbar rechtswidrig. Was noch viel furchtbar rechtswidriger klingt, ist, dass X-Keyscore beim BfV laut unseren Informationen seit 2013 läuft. Und seit 2013 läuft dieses Programm im sogenannten Probewirkbetrieb. Das heißt, das ist eigentlich noch gar nicht so richtig eingesetzt, wird aber eingesetzt. Und man hat dann gesagt, ja, warum, also man hat natürlich dann irgendwie auch von politischer Seite aus gefragt, so, warum ist denn das ein Probewirkbetrieb? Warum macht ihr das nicht, sage ich mal, in einen, ja, so einen Produktivbetrieb? Seid ihr, habt ihr doch eigentlich auch Interesse dran? Und dann ist halt die Antwort, die man darauf kommt, ja, das Sicherheitskonzept ist noch nicht fertig. Und dann fragt man sich ja, wie, das Sicherheitskonzept ist noch nicht fertig? Ihr testet das doch mit Echtdaten. Ja, ja, wir testen das mit Echtdaten, aber wir haben da noch Sicherheitsbedenken und deshalb läuft das noch im Probebetrieb. Und das ist auch so ein Punkt, wo man sich fragen muss, wieso kann sowas sein? Wieso kann es irgendwie über 3 Jahre lang dauern, ein Sicherheitskonzept für so ein Programm zu haben und wie kann so ein Programm überhaupt laufen. Und dann wurde eben gesagt, naja, unser X-Keyscore, das wir gerade benutzen, das steht in Berlin, in Treptow. Und das steht in einem einzelnen Raum und da gibt es irgendwie nur 4 Arbeitsplätze, die darauf Zugriff haben. Und eigentlich ist das ja schon alles sicher, weil wir haben ja ausgeschlossen, dass da irgendwelche Daten dran nach außen kommen. Das ist gar nicht ans Internet angebunden. Dann ist wieder die Frage so, wie, das ist nicht ans Internet angebunden. Eigentlich steht da ja, dass alle Daten mit der NSA geteilt werden müssen. Das heißt, irgendwie muss das ja irgendwo angebunden sein. Das BfV behauptet aber bisher steif und fest, nee, das ist nicht so. Dieses System ist in keinerlei Zusammenhang zu diesem laut Snowden existierenden weltweiten Serververbund. Da kommen auch wieder ganz viele Vorwürfe von, das ist im Endeffekt eine riesige Lüge, was Snowden gesagt hat. X-Keyscore ist gar nicht so ein riesiges System und so weiter und so fort. Und das ist eben gerade ein Punkt, wo der Ausschuss so ein bisschen hängt. Das heißt, nächste Woche wird es wieder 2 Zeugen aus dem Verfassungsschutz geben, die dazu Auskunft geben sollen. Ein weiteres Problem, das wir dann haben, ist, dass dieser Probewirkbetrieb läuft ja immer noch. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Untersuchungszeitraum endet, das heißt, wo in dem Untersuchungsauftrag, den sich dieser Ausschuss gegeben hat, drin steht, wir untersuchen alles, was bis April 2014 passiert ist, da lief das ja weiter. Das heißt, wir haben im Prinzip nur die Möglichkeit, Dinge zu erfahren, die bis zum April 2014 gelaufen sind. Es gab eine Proof-of-Concept-Phase von X-Keyscore, die hat irgendwie 6 Monate gedauert. Leider war diese Proof-of-Concept-Phase kurz nach April 2014 fertig. Das heißt, den Abschlussbericht dieses Proof-of-Concepts, das heißt, da, wo vielleicht ein bisschen mehr Informationen darüber rauskommen, was dieses System macht und wo die Probleme sind, den gibt es nicht für die Abgeordneten, weil das ist nicht im Untersuchungszeitraum, das müssen wir euch nicht geben, darüber dürft ihr auch nicht fragen. Dann gab es auch so absurde Szenen, wie dass die IT-Sicherheitsbeauftragte des Verfassungsschutzes befragt wurde, wo sie denn die Probleme sieht oder was sie da so für Eingebungen hatte. Und dann meinte sie so, naja, ich könnte da jetzt was sagen, aber das ist mir alles nach April 2014 eingefallen, das war nicht im Untersuchungszeitraum. Und das sind irgendwie, genau, das ist ein Problem. Ein weiteres Problem ist, dass X-Keyscore eigentlich eine Erfassungskomponente hat und das BfV behauptet, sie erfassen damit keine Kommunikation, sondern bekommen die eben alle von den Providern nach den jeweiligen Einzelmaßnahmen. Ein anderes Problem ist auch noch, dass das BfV ja immer sagt, wir machen keine Massenüberwachung, dann aber plötzlich Dokumente aufgetaucht sind, wo sich das BfV darüber beschwert hat, dass das ja plötzlich massenhaft Daten sind und wir da wieder an so einem Definitionsproblem angelangt sind, wo das BfV zwar sagt, irgendwie Massenüberwachung ist ja nur, wenn wir alle überwachen. Wir überwachen ja nur Einzelpersonen, aber eine Überwachung hört ja nicht bei einer Einzelperson auf. Denn wenn meine Kommunikation überwacht wird, wird ja auch meine Kommunikation mit den anderen Menschen, mit denen ich kommuniziere, überwacht. Und wir wissen, dass das bis in die 3. oder 5. Ebene gemacht wird. Das heißt, wenn ich jetzt mit Maha kommuniziere, dann wird nicht nur Maha mit überwacht, wenn ich überwacht werde, sondern auch eine Ebene weiter, mit wem Maha kommuniziert hat, und dann haben wir plötzlich eine ziemlich große Massenüberwachung, wenn wir irgendwie denken, dass sich die ganze Welt irgendwie über 4 oder 5 Ecken oder 6, ich weiß gar nicht mehr, wie viele genau das waren, auf jeden Fall nicht besonders viele, kommunikativ zusammenhängt. Genau, das ist so ein Problem. Ein anderes Problem, das im Rahmen von X-Keyscore im Ausschuss irgendwie zur Sprache kam, war der sogenannte Transport der Telekommunikationsüberwachungsdaten vom Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln nach Berlin, da X-Keyscore ja nach Angaben des BfV nicht an irgendeinem Rechnernetz hängt, sondern isoliert ist, müssen die Daten da irgendwie hingefahren werden. Das passiert in sogenannten G10-Taschen. G10-Taschen enthalten dann die besonders G10-geschützten Daten und Festplatten. Im Laufe des Ausschusses kam aber raus, so, na, die Kuriere, die das bringen, das sind keine Kuriere vom Verfassungsschutz, das sind zufälligerweise BND-Kuriere. Das ist ein bisschen komisch. Und noch komischer, die Daten brauchen auch so 2-3 Wochen von Köln nach Berlin. So. Könnte man sich fragen, was passiert in der Zwischenzeit damit? Die IT-Sicherheitsbeauftragte, die mit dieser Tatsache im Ausschuss konfrontiert wurde, die davon nichts wusste, war sichtlich erschrocken und meinte, sie hätte das nie genehmigt. Also es war sehr glaubhaft, ehrlich gesagt, irgendwie von ihrer ganzen Ausstrahlung, dass sie davon nichts wusste und das total absurd fand. Ein weiteres Problem. Genau, eine andere Sache, wo auch noch ein bisschen mehr zu rauskam seit dem Talk, den ich auf dem Kongress gemacht habe, oder eigentlich nicht mehr dazu rauskam, sind eben die Verwicklungen Deutschlands in den Geheimen Krieg. Da ging es auch in den Sitzungen in diesem Jahr ganz viel über die Rolle Rammsteins. Es gab dann eine relativ, sag ich mal, medial, ja, also eine Aussage, über die viel berichtet wurde von dem ehemaligen Drone-Operator Brandon Bryant. Das war schon letztes Jahr, der gesagt hat, dass der Drohnenkrieg ohne Rammstein, das heißt ohne diese Station in Deutschland überhaupt nicht möglich wäre. Das heißt, die USA brauchen diese Station. Und zwar nicht dafür, diese Drohnen direkt zu steuern oder zu starten von Rammstein aus, sondern um die Signale weiterzuleiten. Das heißt, die Aussagen, die dann zum Beispiel von Präsident Obama kamen, dass von Rammstein aus keine Drohnen gesteuert werden, die ist quasi für sich genommen durchaus richtig im Wortsinn. Aber das heißt noch lange nicht, dass Rammstein da keine Rolle drin spielt. Rammstein ist, soweit wir das wissen, eine sogenannte Relaisstation, eben um die Signale weiterzuleiten. Das Problem daran ist, wenn jetzt die USA unrechtmäßige Drohnenangriffe fliegen, zum Beispiel gegen Zivilpersonen, hat Deutschland dann eine Mitschuld daran, dass das passiert und ist das völkerrechtlich bedenklich? Dazu wurden massenweise Zeugen aus dem Auswärtigen Amt und aus dem BMVG befragt, die alle ziemlich langweilige, langwierige Ausführungen über Völkerrecht gemacht haben, die primär darauf beruhten, das kann man per se nicht sagen und das müsste man im Einzelfall prüfen. Per se sind Drohnenangriffe ja nicht völkerrechtswidrig. Und dann wurden sie gefragt, so, ja, habt ihr mal den und den und den Einzelfall geprüft? Es gab zum Beispiel auch einen Fall, wo ein deutscher Staatsangehöriger durch einen Drohnenangriff getötet wurde. Und da meinten sie, ja, nee, Einzelfall haben wir nicht geprüft. Und dann kam halt wieder, ja, aber per se ist das ja alles nicht völkerrechtswidrig und wir hatten ja keinen Anlass davon auszugehen, dass die Amerikaner sich auf deutschem Boden an deutsches Recht halten. Das ist ein Satz, den ich, glaube ich, mittlerweile irgendwie 50 Mal gehört habe. Und das ist eben immer wieder dieses Verstecken hinter einer, sag ich mal, aus moralischer Sicht Prüfpflicht, die leider gesetzlich nicht so eindeutig festgeschrieben ist, dass man da irgendein, sag ich mal, Fehlverhalten wirklich ahnden oder sanktionieren könnte, sondern man zieht sich einfach darauf zurück, dass man sagt, wir hatten ja gar keinen Anlass zu zweifeln. Und auch, naja, Präsident Obama hat das ja den Medien gesagt, was wollen wir denn noch, als das, dass sich der amerikanische Präsident da hinstellt und sagt, da wird nichts Böses gemacht. Das ist einfach eine Haltung, die wir ganz oft sehen und die einfach, sag ich mal, der Aufklärung nicht unbedingt weiterhilft. Genau, das Ganze wird sich fortsetzen über das nächste Jahr. Wie die weitere Themensetzung ist, ist immer langfristig nicht ganz klar, weil natürlich immer kurzfristig Erkenntnisse kommen können, die dann den ganzen Plan wieder umwerfen. Das heißt, wir wissen jetzt zum Beispiel, es wird die nächsten paar Sitzungen um X-Keyscore gehen. Aber es werden auf jeden Fall auch noch Zeugen vernommen, wie zum Beispiel Angela Merkel oder Joschka Fischer, die einfach in Positionen waren, wo sie über viele Dinge Auskunft geben können. Und das ist auch zunehmend gerade bei den, sag ich mal, prominenteren Zeugen, dass einfach mittlerweile dadurch, was schon an Erkenntnissen da ist, so eine breite Palette an Themen behandelt ist, dass man das gar nicht mehr so richtig trennen kann. Das heißt, man hat eine Frage zu diesem Komplex und eine Frage zu jenem Komplex und das mischt sich halt immer weiter durch. Eine Sache, die auch noch mit dem Ausschuss in Verbindung steht, sind die damit zusammenhängenden Gerichtsverfahren. Es fühlen sich nämlich, sage ich mal gelinde gesagt, einige Leute ziemlich verarscht und ich glaube, ein sehr prominentes Beispiel ist die sogenannte Selektorenliste. Die Opposition hat gesagt, wenn ihr rechtswidrige Selektoren benutzt für die NSA oder für euch selbst, egal erstmal, dann wollen wir die sehen. Das heißt, wir wollen ja prüfen können, wie viele sind das wirklich, weil bisher haben wir nur Aussagen von wegen, ja, der BND hat so und so viele rechtswidrige Selektoren gefunden, aber von den Abgeordneten hat diese Liste noch niemand gesehen. Das heißt, das ist einfach nicht nachprüfbar, weil das aus Quellen kommt, denen man nicht unbedingt vertrauen kann. Das heißt, die eine Quelle ist der BND, die andere Quelle ist der Selektorenbeauftragte, den die Bundesregierung oder nein, den die Große Koalition dann irgendwie beauftragt hat, nee, den die Bundesregierung beauftragt hat, genau, um das eben nochmal anzuschauen und dann dem Ausschuss Bericht zu erstatten. Das Problem ist aber, dass dieser Herr Graulich, der Selektorenbeauftragte war, das Ganze in den BND-Räumen gemacht hat und immer, wenn er irgendwas nicht verstanden hat, haben ihm die netten BND-Mitarbeiter geholfen, eben diese ganzen Listen richtig zu interpretieren. Das heißt, man kann sich überlegen, was dabei rauskam. Im Endeffekt nicht viel. Er hat gesagt, ja, da gab es rechtswidrige Selektoren, aber das haben alles die bösen Amerikaner gemacht und deshalb müssen sie sich was schämen und das müssen wir natürlich unterbinden. Aber wir können aber auch nicht nachprüfen, ob die Zahlen, die er genannt hat, in irgendeiner Weise realistisch sind, weil wir nicht wissen, wie viele rechtswidrige Selektoren denn noch da sind, die nicht als rechtswidrig deklariert wurden im Endeffekt. Das heißt, die Opposition hat darauf geklagt, eben diese Listen mit Selektoren selbst sehen zu dürfen. Die Bundesregierung hat sich damit relativ peinlich nochmal gemacht, weil sie meinte irgendwann, wir dürfen euch die nicht geben, denn die USA haben uns gesagt, dass wir das nicht machen sollen, weil wir kein Recht dazu haben, weil der Herr Graulich hat dann auch gemeint, das wäre das geistige Eigentum der NSA. Und dann haben aber die USA gesagt, das haben wir euch gar nicht verboten. Das heißt, die Bundesregierung hat sich da so ein bisschen in eine blöde Situation gebracht. Und ich glaube, das Ganze lässt sich so ein bisschen darauf kondensieren, dass man Angst vor einer Peinlichkeit hat, aber diese Peinlichkeit kein Grund zur Geheimhaltung ist. Und dafür gibt es sogar, sage ich mal, Urteile vom Bundesverfassungsgericht von ähnlichen Fällen. Aber das Problem ist eben, dass solche Verfahren dauern. Das Bundesverfassungsgericht hat Anfang diesen Jahres gesagt, dass sie dieses Verfahren noch in diesem Jahr anfangen wollen. Ich habe darüber geschrieben und alle Leute haben sich wahnsinnig darüber lustig gemacht, weil sie meint, haha, ach, dieses Jahr noch. Aber im Endeffekt ist das ein relativ schneller Prozess für so ein Gericht. Da können Sachen einfach auch schon mal 3 Jahre dauern. Bis dahin wäre aber der Ausschuss vorbei und wir hätten da keinen Nutzen mehr draus, außer einen neuen Ausschuss einzusetzen. Eine ähnliche Klage gibt es von der G10-Kommission, die eben auch Selektoren sehen wollte und nicht sehen durfte und dann auch geklagt hat, weil sie auch gesagt haben, wir wurden hinters Licht geführt, wir wurden nicht darüber aufgeklärt, was wirklich getan wurde, wie spioniert wurde und dass sie dann, sage ich mal, einer Taskforce vom Parlamentarischen Kontrollgremium, das heißt ein weiteres Gremium im Bundestag, das Geheimdienste kontrollieren soll, erlaubt, kurz in die BND-Selektoren reinzugucken, darüber aber nicht zu reden, das reicht uns nicht. Das heißt, da werden wir auch nochmal warten, was da passiert. Außerdem hat der DZIG irgendwie Klage angereicht, weil der DZIG sagt, dass ihr an unserem Internetknoten quasi diese ganzen Sachen abschnorchelt, die aber gleich an die USA weiterleitet und uns das nicht sagt. Das ist auch nicht rechtens. Das heißt, es gibt da so ein paar Verfahren drumherum und es wird auch nochmal spannend, aber das werden wahrscheinlich alles Sachen sein, die uns dann erst, nachdem der Ausschuss vorbei ist, weiter beschäftigen. Genau, das habe ich schon erwähnt. Es kommen dann noch weitere spannende Zeugen. Das ist echt, das habe ich nicht Genau, und Joschka Fischer, das ist irgendwie ein Zeuge, auf den ich sehr gespannt bin, weil Fischer war damals 98 bis 2005 Außenminister und eben Vizekanzler, gerade zur Zeit von den Anschlägen vom 11. September, in einer Zeit, in der eben diese Geheimdienstkooperation zwischen Deutschland und den USA extrem ausgebaut wurde. Und Fischer hat sich auch immer wieder auf diesen Punkt gestellt, dass wir eine starke Geheimdienstkooperation brauchen und die für Deutschland essentiell ist. Das heißt, es wird sicherlich nochmal eine ganz spannende Sache, wie diese Befragung läuft, eben weil wir da auch so ein bisschen mal die Situation haben, dass da nicht BND-Zeugen sitzen oder nicht, sage ich mal, regierungsnahe Zeugen, sondern mal Zeugen, die von ihrer Opposition, der sie mal angehört haben oder damals eben nicht, aber dann befragt werden. Das ist, glaube ich, nochmal eine Situation, die es sonst noch nicht so gab. Ein weiterer Zeuge, auf den wir immer noch warten, ist Edward Snowden. Da hat sich nichts Neues ergeben. Fragen da immer mal nach, was gerade so irgendwie der Status ist. Es gab letztes Jahr noch mal irgendwie so einen kurzen Anschein, als könnte es bald mal zu einer Videobefragung kommen, aber bisher tut sich da wenig. Und dann auch so ein bisschen die Frage über die Zukunft des Ausschusses, weil wir haben relativ viel erfahren, nämlich, dass der BND da sehr viel mit drin steckt. Das ist, glaube ich, relativ deutlich geworden. Aber im Untersuchungsauftrag ist es eben mehr auf die NSA und die Five Eyes Geheimdienste bezogen. Das heißt, Fragen zum Beispiel, wie ich vorhin schon gesagt habe, was der BND an eigenen Selektoren rechtswidrig benutzt, wenn er die zum Beispiel von der NSA übernommen hat, weil er gesagt hat, ach, die NSA darf das nicht sehen, aber eigentlich ist es ja ganz interessant zu wissen, was da passiert, dann übernehmen wir die mal für unseren eigenen Selektorenpool, dürften nicht gefragt werden, weil quasi nur BND-eigene Belange nicht zum Untersuchungsauftrag gehören. Deshalb hat die Opposition irgendwann gesagt, so, wir lassen uns nicht mehr die ganze Zeit den Mund verbieten, wir lassen uns nicht mehr die ganze Zeit sagen, das dürft ihr nicht fragen, wir wollen den Untersuchungsauftrag erweitern. Das heißt, man könnte jetzt nicht mehr so oft einschreiten und sagen, das gehört nicht zum Untersuchungsgegenstand. Und auch der Untersuchungszeitraum soll ein bisschen erweitert werden, um eben so dieses, na, die Idee hatte ich erst später, so ein bisschen auszubremsen. Das Problem ist, das war schon Thema im Dezember, bisher ist wenig passiert. Die Alternative dazu ist, einen zweiten Ausschuss einzusetzen. Das ist in gewisser Weise einfacher. Denn um einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, gibt es ein sogenanntes Minderheitenrecht. Das heißt, die Opposition im Bundestag kann, auch wenn sie, sage ich mal, gerade weniger als 25%, glaube ich, hält, von sich aus einen Ausschuss einsetzen. Dann haben wir aber wieder das Problem, ist ja an sich ganz nett, da hätten wir dafür einen eigenen Ausschuss, aber dafür brauchen wir natürlich auch Ressourcen. Das heißt, da müssen wieder Abgeordnete reinsitzen, da müssen die Mitarbeiter sein, es muss irgendwie einen Termin dafür geben. Und das ist einfach eine extrem knappe Sache. Und wenn wir jetzt noch einen Ausschuss einsetzen, dann dauert das natürlich wieder. Die Legislatur ist nächstes Jahr vorbei und dann muss man halt sehen, wo man bleibt. Darüber gibt es gerade einen riesigen Streit. Und dieser Streit wird auf einer ganz komischen Ebene ausgetragen. Der Streit wird nämlich nicht so richtig offen ausgetragen, von wegen, dass die GroKo irgendwie sagt, wir wollen das nicht oder sonst was. Die GroKo versucht einfach, das über die Geschäftsordnung zu verhindern. Das heißt, die Entscheidung, ob es einen erweiterten Untersuchungsauftrag geben wird, zu dem dieser Antrag eben schon eine geraume Weile vorliegt, wird immer wieder vertagt. Das heißt, gerade ist die Sache im Geschäftsordnungsausschuss und gar nicht inhaltlich debattiert, wann überhaupt mal darüber entschieden werden darf, ob das passiert. Mittlerweile ist es so weit, dass Leute aus der Opposition gesagt haben, naja, wenn ihr uns noch weiter hier verarscht, dann machen wir einfach einen neuen Ausschuss, dann ist es uns auch egal, ob wir damit mehr Arbeit haben. Dann war aber letzte Woche der Herr Altmaier im Bundestag im Geschäftsordnungsausschuss und hat erzählt, wenn wir jetzt diesen Untersuchungsauftrag erweitern, dann ist das Staatswohl der Bundesrepublik Deutschland in Gefahr. Warum wissen wir nicht? Ich meine, diese Ausschüsse sind leider nicht öffentlich. Das heißt, wir erfahren dann auch nur so Mund-zu-Mund-Propaganda daraus. Und das ist überhaupt die Frage. Also eigentlich rechnet man nicht damit, dass da zeitnah was passiert. Und natürlich läuft auch die Zeit so ein bisschen davon. Eine Sache, für die die Zeit noch davon läuft, ist eben für das, was der Ausschuss eigentlich machen soll. Nämlich im Endeffekt Vorschläge zu machen, wie können wir das besser regeln? Wie sorgen wir dafür, dass da nicht ganz so viele Rechtsbrüche passieren? Wie sorgen wir dafür, dass der BND und die anderen Geheimdienste und alle anderen Stellen besser kontrolliert werden können? Und dann wurde von Anfang an immer gesagt, naja, wir müssen schnell damit anfangen und dann versuchen eben, diese ganze Kommunikationsüberwachung verfassungskonform zu regeln. Es gab dann eben ja eine gewisse Skepsis natürlich, weil ein Teil von diesem, wir wollen es verfassungskonform regeln, aus Sicht der Regierung teilweise auch ist, eben Praktiken zu legalisieren, die gerade verfassungswidrig sind. Das heißt, wenn man dann sagt, wir müssen diese ganze Weltraumtheorie, das heißt diese absurde Theorie von wegen, dass Satelliten irgendwie Satellitenüberwachung nicht deutschem Recht unterliegt, quasi in Recht gießen und sie damit legal machen, das ist nicht das, was wir wollen. Aber momentan haben wir noch ein viel größeres Problem, nämlich dass es eben mit dieser Geheimdienstkontrolle gar nicht so richtig vorangeht. Es gab dann im letzten November eine Meldung, wo man dachte, okay, da passiert gerade was, nämlich dass die Koalition sich auf irgendwas geeinigt hatte, nachdem die SPD im Juni schon so eine Art Eckpunktepapier vorgestellt hat. Und da waren dann so Sachen drin, wie zum Beispiel, dass Spionage in der EU generell verboten ist, dass Wirtschaftsspionage generell verboten ist, weil sich gerade der BND noch damit rausgeredet hat, dass wenn er quasi gegen europäische Ziele oder auch gegen europäische Staatsoberhäupter spioniert, dass er das natürlich nur macht, um Erkenntnis über seine eigentlichen Spionageziele zu bekommen und dass eben dieser Umweg so ein bisschen beschnitten wird, dass es mehr Mitarbeiter für die entsprechenden Kontrollgremien geben soll und Maßnahmen, die Fernmeldeaufklärung und so weiter betreffen, von oberer Stelle wirklich einzeln genehmigt werden müssen. Da dachte man, okay, dieses Papier, das geht an vielen Stellen noch nicht weit genug, da werden viele Stellen legalisiert, von denen wir nicht so viel halten, aber es passiert irgendwas. Aber dann kamen, sage ich mal so, die ganzen, jemand aus der SPD nannte sie, glaube ich, die Betonfraktion aus der CDU und meinte dann, wir dürfen den BND nicht entmannen. Das hing dann sicherlich auch zusammen mit diversen Terroranschlägen, die es eben gab, wo dann immer wieder das als Argument dafür benutzt wurde, zu sagen, wir dürfen ja jetzt unsere armen Geheimdienste noch nicht weiter einschränken, sonst können die ja im Endeffekt gar nichts mehr machen. Und dann hat aber irgendwann die CDU auch gesagt, na gut, wir finden schon sinnvoll, dass es sowas wie einen Geheimdienstbeauftragten gibt, der aus dem Bundestag heraus dann mal in den Geheimdienst gucken kann, um den zu kontrollieren, und hat da auch einen großartigen Vorschlag gemacht, nämlich den Herrn Guido Müller. Das war Ende Februar diese Meldung, und der Guido Müller, der soll Geheimdienstbeauftragter für den Bundestag werden, hat sich so die Union gedacht. Aber der Herr Guido Müller, der ist gerade Vizepräsident des BND. Wirkt schon ein bisschen komisch, wirkt aber noch komischer, wenn man sich mal seine Biografie anguckt. Denn alles, was hier rot ist, seit 1987 ist er in den BND gekommen, war da dann auch eine Weile. Dann ist er irgendwann 1990 ins Bundeskanzleramt gegangen, hat da irgendwie so ein bisschen den BND mit kontrolliert. Dann ist er wieder in den BND gegangen, dann ist er wieder ins Bundeskanzleramt gegangen, hat den BND kontrolliert, jetzt ist er Vizepräsident vom BND und jetzt soll er Geheimdienstbeauftragter für den Bundestag werden. Okay, das gab dann sogar in der Union so ein paar Stimmen, die gesagt haben, also RBB hat das ganz diplomatisch ausgedrückt, dass seine Nominierung in der Union auf Zurückhaltung stößt. Aber man sagt, okay, das war jetzt noch keine, sage ich mal, festgelegte Personalie. Dann hieß es aber wieder, ja, das war im Februar, in den nächsten Wochen wird ein BND-Reformentwurf in den Bundestag eingebracht werden. Und dann passierte nichts. Dann kam eine Meldung, dass die BND-Reform auf Eis gelegt wurde, am 18.03. Und dann hat man sich gefragt, so, ja, warum will denn jetzt jemand die BND-Reform auf Eis legen? Wir haben einen Vorschlag von der Regierungskoalition, den wir jetzt nicht so den wir im Wortlaut nie gesehen haben, weil der immer noch relativ gut, sage ich mal, unter Verschluss gehalten wird. Den haben bisher wirklich nur die jeweiligen GroKo-Mitglieder. Aber von dem, was öffentlich geworden ist, eben auch durch Berichte von SZ, NDR und so weiter, wussten wir, okay, da ist noch einiges zu tun. Und dann haben wir erfahren, derjenige, der das auf Eis gelegt haben soll, war irgendwie Wolfgang Schäuble. Und dann fragt man sich so, warum irgendwie tut jetzt unser Finanzminister irgendwie sich darin einmischen, wie der BND kontrolliert werden soll. Und dann kamen eben noch andere Stimmen, unter anderem der Ausschussvorsitzende des NSA-Untersuchungsausschusses, der sagt, ja, wir können doch zum Beispiel in den parlamentarischen Gremien nicht noch mehr Kontrollrechte geben wie eine Exekutive. Dann würden diese ganzen geheimen Dokumente ja in noch viel mehr Hände kommen und dann würden gerade die ja dafür sorgen, dass noch viel mehr geheime Sachen ans Tageslicht kommen. Und so eine Aussage von einem Menschen, der eigentlich ein Gremium leitet, das Aufklärung machen sollte, finde ich schon höchst bedenklich. Offiziell ist dieser Entwurf gerade in einer Ressortabstimmung im Bundeskanzleramt. Und die Pläne waren ursprünglich mal, dass das noch vor dem Sommer beschlossen wird und Anfang 2017 in Kraft tritt. Ich glaube da nicht mehr dran, der Herr Altmaier glaubt da noch dran. Aber ich glaube nicht, dass dieses Jahr zumindest substanziell da was passiert. Eine weitere Sache, die noch, sage ich mal, aktualisiert werden soll im Zuge dessen, ist das Auftragsprofil der Bundesregierung. Das ist das, was die Bundesregierung dem BND als Zettel übergibt mit ihren ganzen Aufklärungszielen, wo sie zum Beispiel sagen, uns interessiert jetzt gerade, was in Somalia passiert und interessiert, was da und da passiert. Dieses Ding ist extrem geheim, das hat irgendwie außer den entsprechenden wenigen Leuten, glaube ich, noch fast niemand gesehen, soll aber auf jeden Fall aktualisiert werden. Bringt uns wahrscheinlich nicht viel, weil wir nicht wissen, was vorher und nachher drin steht. Dann gab es vor kurzem, das heißt vor ein paar Tagen, ein Antrag der Grünen zur Geheimdienstreform. Das heißt, momentan, die Linken sind noch nicht so richtig mit, sag ich mal, so einem konkreten Paket rausgekommen. Da war im November mal was zur Reformierung des parlamentarischen Kontrollgremiums. Aber die Grünen haben dann auch gesagt, wir wollen ein paar Punkte haben. Und ich war von diesem Antrag extrem enttäuscht, muss ich sagen. Dafür, dass dieses irgendwie Papier von dem Herrn Ströbele kam, der irgendwie seit Jahren in diesem parlamentarischen Kontrollgremium sitzt und seit Jahren auch mit dem Frust zu kämpfen hat, dass er eben nicht genug Informationen bekommt, um als Parlamentarier eine wirksame Kontrolle durchzuführen. Da stehen halt so Sachen drin, die schon mal, sage ich mal, längst sinnvoll wären, wie zum Beispiel, dass das parlamentarische Kontrollgremium auch die Fraktionsmitglieder über die Ergebnisse des Kontrollgremiums unterrichten darf. Bisher ist das so geheim, dass sie quasi noch nicht mal mit ihren eigenen Kollegen drüber reden dürfen aus dem Bundestag. Bisher ist es auch so geheim, dass sie nicht mal Mitarbeiter mitnehmen dürfen. Das heißt, sie müssen prinzipiell die ganze Arbeit alleine machen. Das heißt, da sitzen dann so zwei Handvoll Parlamentarier, die dann irgendwie die deutschen Geheimdienste kontrollieren sollen. Von diesen Sitzungen gibt es keine ordentlichen Protokolle. Da gibt es bisher nur Stichwortprotokolle. Auch das soll geändert werden, um dann eben zu sagen, ihr habt aber damals das und das gesagt, um dann auch mal nachweisen zu können, wenn man angelogen wurde. Weil das geht bisher eben nicht, weil man nur Stichwortprotokolle hat und dann halt nicht sagen kann, ihr habt das so und so gesagt. Das ist alles aber irgendwie nicht so wirklich revolutionär. Es wurde aber versprochen von grüner Seite, dass nochmal ein großer, umgreifender Reformvorschlag kommen soll. Wann genau, wissen wir nicht. Aber da wird uns eben auch klar, das ist jetzt gerade eine Sache, die das PKGR betrifft. Aber wir haben ja noch viele andere Bereiche eben, wo wir nachbessern müssen. Das heißt, es gibt das BND-Gesetz, es gibt das PKGR-Gesetz, es gibt das G10-Gesetz. Und was ist eigentlich mit dem Verfassungsschutz? Was ist mit dem militärischen Abschirmdienst? Das sind auch alles weitere Geheimdienste. Das heißt, um irgendwie so an diese ganze Geheimdienstkontrolle ranzukommen und an irgendwie die Praktiken der Geheimdienste auch auf andere Füße zu stellen. Denn das PKGR kontrolliert ja nur, das regelt ja gar nichts darüber, was die eigentlich dürfen. Müsste noch viel mehr getan werden. Und da sehe ich gerade irgendwie relativ wenig. Und ich weiß auch nicht so genau, wie das werden soll, weil irgendwann wird wieder der Wahlkampf anfangen und dann haben wir sowieso eine ganz andere Ausrichtung, die halt wesentlich weniger sachlich ist als mehr populistisch und wahlkampfbezogen. Okay, das war so ein bisschen mit dem Fazit. Ich muss sagen, ich bin gerade so ein bisschen frustriert mit dem Ausschuss, eben weil in letzter Zeit wenig, sage ich mal, ans Licht gekommen ist, aber ich hoffe eben, dass es weitergeht und dass hoffentlich irgendwann mal diese Diskussion um dürfen wir jetzt Sachen über den BND fragen oder nicht, vorbei ist, um dann auch wirklich mal wieder wichtige Fragen zu stellen. Dann kommt jetzt noch so ein bisschen der Werbeblock. Und zwar kommt selber mal in den Ausschuss, weil das, was quasi im Ausschuss passiert, das können wir nicht wiedergeben. Das heißt, wir können diese Protokolle schreiben, das sind aber auch nur Stichwortprotokolle, aber auch einfach zu sehen, wie diese Menschen sich verhalten, wie Menschen lügen, wie Menschen quasi um Sachen rumreden und wie quasi Aufklärung von welchen Seiten behindert wird und auch wie die einzelnen Fraktionen Fragen stellen. Da wird einfach sehr viel deutlich, was weit über diesen, sage ich mal, Aufklärungsgedanken hinausgeht, eben einfach dieses gesamte politische Gefüge, wie das funktioniert. Also Kai Biermann hat das irgendwie ausgedrückt, als dass es quasi eine gelebte Vorstellung von einem demokratischen Prozess. Das ist teilweise frustrierend, teilweise extrem unterhaltend, manchmal auch langweilig, aber Popcorn darf man nicht mitnehmen. Ansonsten tut was dagegen, geht auf Demos, tut was gegen den BND, zumindest irgendwie äußert eure Meinung, gebt uns im Zweifelsfall Dokumente oder überredet Leute, uns Dokumente zu geben. Und falls noch mehr Fragen sind, könnt ihr mich gerne so erreichen. Genau. Und ich denke mal, es gibt jetzt ein Q&A. Genau. Ich hätte aber auch eine Frage, mit der ich so ein bisschen gerne einsteigen würde. Das war eine Sache, die mich irgendwie beschäftigt ist. Wir machen diese Protokolle und versuchen das irgendwie für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das war so ein bisschen unser Ziel. Aber wir merken einfach auch, dass es einfach eine riesige, sag ich mal, so ein riesiger Berg an Materialien. Und wir versuchen halt eigentlich auch das aufzubereiten. Aber wir wissen auch nicht so richtig, wie das quasi so aufbereitet werden kann, damit das für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Und auch vielleicht ein bisschen, was euer Eindruck ist, was es bräuchte, damit dieser Ausschuss eben noch mehr Menschen bekannt wird oder dass noch mehr Menschen das auf dem Schirm haben, dass es diesen Ausschuss gibt und was da meiner Meinung nach zum Teil sehr Wichtiges drin besprochen wird. Also falls jemand dazu was sagen mag, gerne. Okay, Dankeschön.
Batterien sind tot. Ich weiß es nicht. Ja, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr jetzt in der Stunde machen, jetzt eine kurze Q&A-Session, damit ihr nicht alles, was jetzt in eurem Kopf rumschwirrt, nochmal einen Vortrag nach hinten anstellen müsst, sondern dass ihr es jetzt loswerden könnt, was euch auf der Seele brennt. Seid nicht so zurückhaltend. Wir sind hier in einer familiären Runde.
Ja, ich fange mal eben an. Also zunächst mal möchte ich ganz gerne bei dir und auch bei deiner Mitstreiterin und echt wirklich noch bedanken für die Arbeit, die ihr da macht. Dass ihr gefragt, was man denn machen könnte, um da noch mehr Interesse oder Transparenz oder wie auch immer hinzubekommen. Also du hast das Bild ja selber gezeigt. Es sind über 1 Million Seiten von irgendwas. Ich persönlich viel zwischen ein bisschen Arbeit und Schlaf und 2 Kinder. Das ist mir im Grunde genommen wirklich, ich sag's mal ganz platt, egal. Ja? Also mir wäre es eigentlich nur wirklich wichtig, dass das Ganze aufgeklärt wird, was denn da passiert, und den Eindruck habe ich nicht. Ja, und das ist im Grunde genommen für mich das Problem. Ich kann mich da inhaltlich überhaupt nicht auseinandersetzen, will ich auch nicht. Ich habe da weder Expertise zu, noch Zeit, noch Lust, noch sonst irgendwas. Es ist nur einfach so, der Eindruck ist einfach da, dass keiner Sau Interesse daran hat, dass wirklich aufgeklärt wird. Und das ist eigentlich das Erschütternde daran. Für mich, ne? Ja, wo ich dann gerade nochmal am Boden war, also das einzige möglichen Zugang dazu haben, ist halt eben über den Podcast Technische Aufklärung, kann ich euch empfehlen. Weil das ist was ich nebenbei noch so mitbekomme in Zukunft oder sonst was, kann ich machen. Ne? Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich mir ein Stichwortprotokoll von irgendwelchen, sage ich jetzt auch mal ganz gut, Idioten durchlesen soll, die nur sagen, ich kann mich nicht erinnern, also ich mal, da habe ich schon Comics gelesen, die diese Unterhalter mal waren. Ne? Und das bringt mich auch nicht mehr. Also ich habe keine Zeit, keine Lust, kein Interesse daran, mich da einzuarbeiten, kann ich nicht, inhaltlich nicht, zeitlich nicht. Ne? Deswegen denke ich mal, es muss nicht mehr Information sein, sondern es muss einfach ein Licht gefunden werden, wie man das dann wenigstens aufzuweisen, wie ihr das in dem Podcast macht, eure Eindrücke kurzschildern, ist ja alles gut. Und das andere wäre halt wirklich, dass irgendjemand in diesem Staat, in diesem Land erkennbar Interesse daran hat, das aufzuarbeiten, nur offiziell, also offizielle Seite vom Staat her. Nennt es Regierung oder wie auch immer, meiner Meinung nach das Ganze. Und das ist im Grunde genommen wirklich der Skandal daran.
Okay. Ja, ich glaube, es gibt Leute, die Interesse daran haben, das aufzuklären. Die sitzen eben nur nicht in der Regierung. Deshalb, ja. Die sitzen auch zum Teil im Parlament. Und da sind auch Leute, die machen harte Arbeit und gute Arbeit und stellen gute Fragen. Aber die haben halt auch, die stehen halt auch vor Mauern. Das ist richtig. Das ist auch so ein bisschen das Ding. Also im Endeffekt, ich habe mir auch irgendwie überlegt, so wofür, ich meine, klar, wir schreiben diese Protokolle, um die der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, aber mir ist auch klar, dass die niemand, also wenige Leute, ich habe ein paar Leute getroffen, die komplett durchlesen. Ich finde das auch sehr bewundernswert. Ich glaube, ich würde es nicht machen, wenn ich sie nicht schreiben würde. Aber ich verstehe die Protokolle mehr so ein bisschen als Gedächtnis, so auch als Dienstleistung für andere Journalisten, weil man sieht ganz klar, auf diesen Besucherrängen sitzen zum Teil Journalisten, das sind auch immer wieder so die üblichen Verdächtigen, aber gerade ich mal die großen Medien oder sag ich mal über Berlin hinaus oder über quasi bundesweite Zeitungen, dass da auch mal ein Hessischer Rundfunk sitzt oder ein anderes Medium, das passiert halt nur bei irgendwelchen Promis. Dementsprechend sehe ich halt auch diese Protokolle nicht unbedingt als das, was die Öffentlichkeit primär lesen soll, um sich darüber zu informieren, sondern mir eben als Dienstleistung auch an andere daraus quasi Berichterstattung zu machen oder andere Redaktionen, sage ich mal, leisten es sich auch nicht, jemanden da 13 Stunden lang reinzusetzen. Da gibt es einfach Leute, die machen dann irgendwann um 6 oder um 7 Feierabend und sitzen da halt nicht. Aber dann haben die halt trotzdem eine Möglichkeit, anhand von Protokollen darüber zu berichten und darüber nochmal weiter zu recherchieren. Aber ja, das mit dem Podcast, genau, ich würde den Podcast auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin so ein bisschen parteiisch, weil ich ja selber oft dabei bin. Aber ich glaube, es ist wirklich eine ganz gute Möglichkeit, um mal so in, sag ich mal, 15 bis 20 Minuten Folgen ungefähr wahrscheinlich einen Überblick über den vergangenen Tag zu bekommen. Den machen wir immer direkt nach der Sitzung. Manchmal ist unser Gehirn dann noch so ein bisschen matschig, das merkt man dann vielleicht auch ein bisschen. Aber an sich versuchen wir da schon das Wichtigste des Tages nochmal so zusammenzufassen.
Ja, da vorne war noch eine weitere Frage.
Ja, bitte. Wie ist das? Also wir wissen ja mittlerweile, dass Massenüberwachung relativ ineffektiv ist und dass auch viele Informationen davon nicht relevant sind. Die Leute, die jetzt da aussagen, wirkt es so, als wären die ignorant oder wollen die wirklich so ein Orwell State, 1984 Style? Das ist immer die Frage, die ich mir stelle, weil man muss nicht viel, sag ich mal, sich in die Materie reinlesen, um zu verstehen, dass es eigentlich nicht effektiver ist als, sag ich mal, klassische Polizeiarbeit mit Fokus auf Einzelpersonen. Mhm.
Ja, also ich sag mal, die Leute, die da sitzen, das sind jetzt nicht diese klassischen Bösewichte. So, das sind jetzt nicht die Bösewicht-Agenten, das sind einfach ganz unterschiedliche Typen. Da hat man, sag ich mal, gerade so in den, sag ich mal, Führungsebenen, was jetzt gerade so BND-Präsidenten oder Abteilungsleiter von wirklich größeren Einheiten im BND betrifft, das sind alles extrem professionelle Leute. Die Leute können irgendwie reden, die Leute sind allglatt, das ist so ein bisschen Teflon-Politiker. Aber da kommt halt nicht viel. Das heißt, sie sagen das, was sie irgendwie gebrieft wurden. Und dann hat man halt Leute, bei denen man merkt, dass sie irgendwie straucheln, weil sie irgendwie auch so ein bisschen wissen, dass das, was sie gemacht haben, vielleicht nicht ganz so in Ordnung ist. Und das ist einfach sehr individuell. Das heißt, man kann nicht sagen, das sind irgendwie die Leute, die Böses wollen. Das sind einfach teilweise wirklich Menschen, die aus meinem Eindruck her einfach wenig drüber nachgedacht haben, was sie da tun, was nicht weniger tragisch und schlimm ist, ehrlich gesagt. Deshalb, es gibt halt nicht den Geheimdienstmitarbeiter. Es gibt dann halt, was meiner Meinung nach extrem symptomatisch war, waren Leute aus dem Verteidigungsministerium, von denen ein paar da waren, die, soweit ich mich erinnere, alle meinten, na, damit habe ich mich nicht beschäftigt, dafür war ich nicht zuständig. Wir sind eine Behörde und da hat jeder seine Zuständigkeiten, über alles andere, da habe ich irgendwie nicht zu urteilen. Und dann einfach auch so dieses über Dinge nachdenken, mal irgendwie über so einen Horizont hinausdenken, was heißt das denn, wenn da irgendwie die Amerikaner mit Daten, die sie aus Deutschland bekommen, irgendwelche Drohnenangriffe machen, sich dann damit rausreden zu können, so dafür war ich nicht zuständig, obwohl es eigentlich einfach ein riesiges moralisches Problem ist, sowas zu tun und man eigentlich mal drüber nachdenken sollte, wenn man sowas mit zu verantworten hat, das passiert halt nicht. Und da ist halt irgendwie, wir wissen nicht, was in den Leuten selbst passiert, wir wissen halt nur das, was sie sagen. Und eben dieses immer wieder, wir sind eine hierarchische Behörde, da gibt es Zuständigkeiten. Das wussten wir nicht, wir hatten keinen Anlass zu zweifeln. Das ist halt eben so ein bisschen dieses Gradlinige. Und wir erfahren dann vielleicht an ein paar Punkten, wie das, sage ich mal, wirklich oder echter ist, wenn aus Dokumenten zitiert wird, die wir halt leider nicht haben, außer den paar wenigen, die an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und da sieht man schon ein bisschen mehr, dass Menschen auch vielleicht eine Persönlichkeit haben. Und dass Menschen, die dann sich in so einen Ausschuss stellen und sagen, naja, das war doch alles irgendwie nach Recht und Gesetz und da hatten wir doch irgendwie keinen Anlass zu zweifeln, dass die dann irgendwann dann doch mal eine E-Mail geschrieben haben und in der dann drin steht, naja, ich glaube aber nicht, dass wir der Öffentlichkeit weiterverkaufen können, dass wir davon nichts wissen. Also das heißt, man merkt das schon, aber man weiß es halt wenig.
Noch weitere Fragen? Ja, bitte.
zur Zukunft von dem Ausschuss. Du meintest ja, der endet in der Legislaturperiode. Ich hätte jetzt erwartet, dass, wenn da weiter Aufklärungsbedarf besteht, der nächste Bundestag einfach einen neuen Ausschuss einsetzt. Wie sieht das aus? Können die das machen? Wird das passieren? Und vor allem, wie nahtlos könnt ihr dann die Arbeit im jetzigen Ausschuss fortsetzen? Oder müssten die das alles nochmal aufrollen?
Ja, das könnte passieren. Das ist auch nicht ungewöhnlich. Aber ich meine, es gab ja auch in vergangenen Legislaturperioden Untersuchungsausschüsse, die sich mit dem BND beschäftigt haben. Die haben sich zum Beispiel mit dem Fall Kurnas beschäftigt und mit diesen ganzen Geschichten. Und da gab es immer wieder Ausschüsse, die sich eben damit auseinandergesetzt haben. Wir wissen aber halt auch nicht, wie die politischen Fraktionen, sage ich mal, in der nächsten Legislatur zusammengesetzt sind. Das heißt, wenn wir plötzlich einen ganz anderen Bundestag haben, kann es auch einfach sein, dass der Fokus ein ganz anderer ist. Und wenn dann erstmal der Wahlkampf vorbei ist und dieses Thema generell in der Öffentlichkeit so ein bisschen abebbt, weil eben nicht mehr so viele Meldungen kommen, weil wir eben nicht mehr, sag ich mal, Sommer 2013 haben, wo irgendwie jede Woche ein, zwei Snowden-Enthüllungen rauskamen, die eben massiv öffentlichen Druck erzeugt haben, dann ist das einfach auch nicht mehr so präsent. Und wir haben jetzt das Problem, gerade in der aktuellen Legislaturperiode haben wir, wie viele Ausschüsse? Momentan haben wir 4. Es werden noch auf jeden Fall wahrscheinlich 2 weitere kommen, die gerade so ein bisschen verhandelt werden. Da gab es ja noch mal so eine Sache mit VW und da gab es ja auch noch mal so eine Sache mit diesen Panama Papers, wo von gewissen Stellen Rufe laut werden, dass wir dafür auch noch Ausschüsse brauchen. Und irgendwann ist man auch so ein bisschen am Rande seiner Arbeitskapazitäten. Nämlich um so einen Ausschuss zu machen, bekommen Parlamentarier nicht mehr Mitarbeiter. Sondern die Mitarbeiter sind irgendwie da und die müssen irgendwie aufgeteilt werden. Und das ist halt nur so ein begrenztes Maß. Ich glaube, die maximale Anzahl an Untersuchungsausschüssen, die man in der Legislaturperiode hatte, das war mal ganz wahnsinnig, aber auch ganz früh in der Bundesrepublik, es waren 18 oder so. Aber das ist halt totaler Wahnsinn. Also eigentlich ist die Zahl jetzt schon relativ ungewöhnlich und man hat so 1, 2, 3 Ausschüsse pro Jahr und dann war es das. Also die anderen sind halt irgendwie Fall Edati, NSU und noch ein Ausschuss zu irgendeinem komischen Finanzthema, das ich nicht verstehe. So, also es ist halt auch eine Ressourcenfrage. Aber ich hoffe, dass es weitergeht und ich hoffe, dass es einen neuen Ausschuss gibt, eben weil es noch lange nicht vorbei ist.
Da hinten
noch eine Frage. Ja, genau. Du hast ja erwähnt, dass der BND in seiner Kooperation mit der NSA teilweise klar gegen europäische und auch deutsche Interessen gehandelt hat, Beispiel RDS. Wo ist da die Motivation hinter? Also erhofft sich der BND die Kooperation mit den Amerikanern und den Zugang zu Informationen und Kursen, die sonst nicht hätten? Oder warum wendet sich die Behörde hier gegen die Dienstherren?
Ja. Ja, du hast schon gesagt, Tools. Ich meine, zum Beispiel der Verfassungsschutz kriegt X-Keyscore geschenkt. So, das ist jetzt irgendwie nicht mal irgendwie so ein kleines Tool, das man sich irgendwo im Internet runterlädt, sondern das ist einfach schon so ein riesiges Ding. Und gleichzeitig natürlich kriegt der BND von der NSA Expertise. Es gab gerade so in dieser Umbruchszeit von alles läuft über Telefon und Faxe, da hat der BND sich ganz gut eingerichtet und war so ein bisschen auch so ein bisschen damals auf Kalten Krieg eingestellt, was damals so lief. Und das war so das, wo der BND sich heimisch gefühlt hat. Und irgendwann kam so dieses Internet und der BND ist dann nicht so richtig hinterhergekommen. Und da gab es auch oft im Ausschuss Aussagen von, sag ich mal, oberen BND-Leuten, Präsidenten und Ex-Präsidenten, die eben gesagt haben, wir müssten den BND technisch ertüchtigen. Der BND ist mit diesen ganzen IP-Verkehren und dem ganzen Kram ist der BND nicht hinterhergekommen. Wir konnten das nicht auswerten, weil wir konnten eigentlich nur Telefon. Und natürlich erhofft man sich dann sowohl irgendwie die Technik als auch teilweise Daten und auch generell zum Beispiel, ich glaube aus dem, ich will es nicht falsch zuschreiben, ich glaube aus dem Mund von dem aktuellen BND-Präsidenten, nee, von dem letzten BND-Präsidenten kam halt, die USA sind der Elefant und wir sind das Pony. Das heißt, man hat schon so eine klare Unterordnung von wegen, der BND ist eine Behörde, der vielleicht im internationalen Vergleich geheimdienstlich nicht unbedingt unfähig ist, aber natürlich nicht so einen riesigen Apparat, nicht so ein riesiges Budget hat wie die NSA und sich dann sowohl technische als auch, sage ich mal, ganz klar Datenunterstützung erhofft und natürlich auch unter Druck gesetzt werden kann, wenn quasi die NSA sagt, wenn ihr uns aber jetzt nicht mehr alles weiterleitet, dann geben wir euch jetzt keine Daten, wenn die irgendwie einen bösen Terroranschlag in Deutschland planen, dann wäre das natürlich irgendwie ein Problem politisch zu rechtfertigen, dass man jetzt gesagt hat, zumindest im Rahmen von so einem gewissen, wir brauchen mehr Sicherheit denken, dass man eben diese Kooperation eingestellt hat. Auch wenn wir sagen, natürlich darfst du nicht um jeden Preis irgendeine Kooperation machen, nur um dieses super Grundrecht Sicherheit zu gewährleisten, sondern da gibt es auch noch ein paar andere Grundrechte, die wirklich Grundrechte sind, die es zu beachten gibt, nämlich irgendwie sowas wie eine Freiheit oder sowas wie das Recht auf Privatsphäre, die dann aber eben runterfallen, weil die im Zeitpunkt von, sag ich mal, einem medialen Interesse an Terroranschlägen hinten runterfallen und das einfach ein guter Moment ist, zu sagen, naja, sehen Sie ja, wie wir die Kooperation mit den Amerikanern brauchen. Und ein anderer Punkt, wo diese ganze Sache so ein bisschen angefangen hat, sich zu intensivieren, war eben auch diese Anschläge vom 11. September, weil Schröder irgendwann diesen Satz gesagt hat, wir sichern euch uneingeschränkte Solidarität und Unterstützung zu. Und das ist genau das im Endeffekt, was passiert ist. Man hat dann eben zusammengearbeitet, weil es eine politische Entscheidung dazu gab und weil man einfach nicht mehr so einfach rausgekommen ist.
Eine Frage will ich noch dazu lassen und seid irgendwie nicht sauer, wenn ihr noch Fragen habt. Bleibt bitte bis zum Ende. Wir haben hier vorne noch eine Bar und sowas. Unsere beiden Redner werden auch noch da bleiben. Dann könnten wir noch auch eine kleine Runde fahren. Immer vorne, ja.
Zum einen möchte ich dir zu deinem Durchhaltevermögen gratulieren, nachdem ich der Auffassung bin, dass man den ganzen Tag nur verarscht wird von vorne bis hinten. Also die Volksvertreter und zum anderen die Frage, inwiefern diese Druckschnäuzigkeit der Amerikaner und der herumeilenden Stellen auch damit zusammenhängen mag, dass es sich bei Deutschland dann eben doch um keinen souveränen Staat handelt und viele der Auffassung sind, dass man da einfach mitmachen muss, einfach weil in ganz alten Gesetzen entsprechende Besatzerstatuten enthalten sind. Ist das jemals diskutiert worden oder hört man das vielleicht sogar so ein Stück weit heraus?
Gehört nicht zum Untersuchungszeitraum, der fängt nämlich erst 2001 an. Ich glaube, ich mag diese ganze Besatzer nicht souveränen Theorie nicht so gerne, weil ich einfach glaube, es gibt einfach aktuell genug Anlässe, um irgendwie so eine Kooperation zu machen. Und da muss man nicht unbedingt irgendwie drauf zurückgreifen, dass Deutschland irgendwie kein souveräner Staat wäre, weil dann kommt man dann irgendwie auch ganz schnell in so eine Art Verschwörungstheorie-Ecke rein, die ich eigentlich nicht reinkommen will, weil man dann irgendwann so ein bisschen wahnsinnig wird nach den ganzen Sachen. Deshalb, ich glaube, es ist halt primär einfach auch mangelnde, sag ich mal, persönliche Haltung oder dieses ganze Katzbuckeln vor so einer vorgestellten Übermacht USA, aber ich kann es nicht sagen, wir wissen zu wenig darüber. Wir wissen zu wenig über, wie interne Kommunikationen verlaufen oder wie vor allem die Kommunikationen zwischen den Leuten, die solche Kooperationen wirklich entscheiden, verlaufen. Das heißt, man kriegt dann immer wieder gesagt, naja, aber wir wollten ja das alles zum Wohle aller und dann haben wir das unterschrieben und dann haben wir da so ein Memorandum of Agreement gemacht, das diese ganzen Sachen regelt und wir wollten ja nichts Böses und das kann man ja im Endeffekt auch irgendwie fast glauben, dass die nichts Böses wollten, nur dass sie eben einfach nicht deutlich Dinge abgegrenzt haben und einfach ganz viele Augen zugemacht haben, um sowas zu akzeptieren. Das heißt aber, eine großartige weitere Wertung mag ich dazu auch nicht abgeben.
Alles klar. Okay.